ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Stress, Resilienz und die Frage, wie Menschen in herausfordernden Zeiten innerlich stabil bleiben. Das sind Ihre Forschungsthemen. Ich begrüße in SWR 1 Leute ganz herzlich Professor Dr. Eva Asselmann.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Heinen.
Was war die letzte Stresssituation, die Sie durchlebt haben?
Das war am Montag, da war ich in der Live-Schalte beim ARD-Mittagsmagazin, wo 2 Minuten bevor wir auf Sendung gegangen sind, das gesamte Programm umgestellt wurde. Und das war natürlich schon stressig, das war live, alle waren irgendwie in Panik. Ja, das hat mich schon auf jeden Fall gefordert.
Wir werden heute noch ganz viel über dieses Thema sprechen. Wie gehen Sie als Stressspezialistin damit um, wenn Sie merken, boah, mein Puls beschleunigt sich, ich kriege feuchte Hände oder was für Stresssymptome auch immer?
Erstmal tief durchatmen, also eine ganz kurze Pause, dann tief ein und noch länger wieder ausatmen. Dadurch fährt unser Körper runter, weil der Atem ganz eng mit Anspannung und Entspannung vor allen Dingen verknüpft ist. Und was ich auch mache, wenn ich die Möglichkeit habe, ist, dass ich einmal kurz rausgehe, eine Runde um den Block drehe, um runterzukommen, um wieder klar zu denken. Weil als Wissenschaftlerin muss ich mich ja auch immer sehr auf einzelne Dinge fokussieren. Und ja, das geht am besten, wenn man kurz innehält, damit man wieder bei sich ankommt.
Ich kann mir nur vorstellen, mit dem Rausgehen hätten die Kollegen vom ARD-Mittagsmagazin ein Problem gehabt, wenn sie dann auch noch verschwunden wären. Okay. Warum sich viele Menschen heute so ausgepowert fühlen? Das ist unser Thema heute, warum sie denken, es ist alles zu viel oder auf Englisch too much. Das ist der Titel des Buches, das sie zu diesem Thema geschrieben haben. Darüber werden wir ganz viel sprechen. Lassen Sie uns aber erstmal kurz Sie vorstellen. Sie sind Professorin für Persönlichkeitspsychologie in Potsdam. Mit was genau beschäftigen Sie sich als Persönlichkeitspsychologin?
Ich erforsche, wie sich Menschen im Laufe ihres Lebens verändern in ihrer Persönlichkeit, warum sie sich überhaupt voneinander unterscheiden und was genau diese Unterschiede und auch diese Veränderungsprozesse ausmacht. Welche Rolle spielen da zum Beispiel einschneidende Erfahrungen wie der Berufseinstieg oder auch die Geburt eines Kindes oder Stress?
Geben Sie uns mal ein Stichwort. Was verändert uns denn am meisten?
Die Forschung sagt, dass es tendenziell berufliche Erfahrungen sind, weil wir da sehr klare Rollenanforderungen haben. Also wenn ich als junger Mensch ins Berufsleben einsteige, dann sind die Erwartungen sehr klar. Ich weiß, was ich da tagtäglich tun muss. Ich muss mich an die Abläufe halten. Menschen feedbacken das auch, wenn ich mich daran nicht halte. Und das könnte erklären, warum wir gerade da Veränderung finden.
Denn, ich hätte gedacht, es ist bei den Kindern, wenn man ein Kind kriegt, weil man plötzlich so viel Verantwortung tragen muss.
Das denken tatsächlich sehr viele, finden wir so nicht in den Daten. Wir finden zum Beispiel nicht, dass Menschen nach der Geburt eines Kindes unbedingt gewissenhafter werden. Und das könnte damit zusammenhängen, dass die Anforderungen natürlich auch mehr werden. Nach der Geburt kann ich mich dann eben nicht super perfektionistisch mehr auf den Job fokussieren, sondern ich muss meine Ressourcen mehr verteilen auf unterschiedliche Dinge. Da scheinen also die Veränderungen sehr komplex zu sein, sodass sich das nicht unmittelbar in der Persönlichkeit niederschlägt.
Okay. Sie selbst waren mit 31 eine der jüngsten Psychologieprofessorinnen Deutschlands. Heute sind Sie 36 und wenn man in Ihren Lebenslauf schaut, haben Sie echt viel vorzuweisen. Forschungsaufenthalte an der UCLA, der renommierten University of California und der Ohio State University. Sie sind immer wieder in den Medien zu sehen. Sie schreiben nicht nur Fachbücher, sondern auch populärwissenschaftliche Bücher zu psychologischen Themen. Da kann man nur sagen, wow, Hut ab, wie Sie das alles schaffen. Haben Sie trotz dieses beeindruckenden Lebenslaufs auch schon mal öfters in Ihrem Leben das Gefühl gehabt, boah, das ist alles zu viel, too much?
Auf jeden Fall, diese Frage stellt mir fast jeder in jedem Interview. Und ich finde das immer ja, ganz lustig, denn natürlich kenne ich Stress und ich kenne auch das Gefühl von Überforderung, kann mich da, denke ich, sehr gut hineinversetzen. Ich mache meinen Job aber sehr gerne. Zum Beispiel schreibe ich leidenschaftlich so populärwissenschaftliche Bücher. Und dann empfindet man natürlich diese Anforderungen als weniger stressig, eben weil ich dafür brenne und da drin aufgehe und da auch sehr viel Energie draus ziehe, wenn ich das tue.
Ja, das ist dann eben so positiver Stress. Genau. Den gibt es ja durchaus auch. Ne? Hat es denn auch was mit unserem Geschlecht zu tun? Ich frage das, weil es heute Weltfrauentag ist. Dieses Gefühl, ich pack das nicht, das ist zu viel. Weil das hängt ja auch ein bisschen mit Zutrauen ab. Ja, wenn ich mir was zutraue, dann fühle ich mich auch nicht so leicht gestresst. Ist es nach wie vor messbar, dieses Zutrauen in sich selbst bei Frauen geringer ausgeprägt als bei Männern?
Ja, das zeigen Studien, da gibt es einen klaren Geschlechtseffekt, dass Frauen sich im Schnitt weniger zutrauen. Und das liegt wahrscheinlich auch an sozialen Erwartungen, dass vielen Mädchen schon im Kindesalter suggeriert wird, sei lieb, sei brav, pass dich an. Bei Mädchen hat man mehr Angst, dass denen was zustoßen könnte. Man reagiert eher ängstlich, vorsichtig, wohingegen man Jungen eher ermutigt. Und das schlägt sich natürlich nieder in dem, was sich Frauen dann später auch zutrauen. Und gerade im Job haben viele Frauen das Gefühl, dass sie sich selbst zurücknehmen müssen, dass sie nicht also einstehen dürfen für ihre Bedürfnisse, Ansprüche. Eben weil sie häufig gehört haben, ich muss mich ja zurücknehmen. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir häufig im Job brauchen, wenn es darum geht, auf den Tisch zu hauen. Das wird bei Männern positiver konnotiert als bei Frauen.
Und da haben Sie in Ihrem Buch auch eine schöne Zahl, dass sich Frauen auf eine Stelle bewerben, wenn ja das Anforderungsprofil fast zu 100% erfüllt ist, während Männer bewerben sich schon auf eine Stelle, wenn nur 60% erfüllt sind. Das zeigt es ganz deutlich, denke ich. Ihr aktuelles Buch Too Much ist letztlich hervorgegangen aus einer Erfahrung, die Sie gemacht haben, als Sie in den USA waren. Sie haben nämlich die verheerenden Brände in Kalifornien miterlebt und den Wahlkampf von Präsident Trump. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was Sie dabei beobachtet haben und wieso Sie das dazu gebracht hat, zu sagen, ich muss dieses Buch schreiben.
Also ich befasse mich in meiner Forschung generell mit dem Thema Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Warum ist unser Kontrollbedürfnis so ausgeprägt? Warum brauchen wir Kontrolle im Leben? Und dann war ich erstmal da bei den Wahlkämpfen, wo es ja immer hieß, es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen und letzten Endes hat Trump haushoch gewonnen und viele seiner Wähler waren Menschen, die eigentlich gar nicht von seiner Politik profitieren. Da habe ich sehr viel darüber nachgedacht, wie kann das eigentlich sein? Also es hat mich, wie so viele andere Menschen, auch tagtäglich sehr beschäftigt. Ich habe mir ganz viele Podcasts dazu angehört, ganz viel darüber nachgedacht und oft überlegt, dieses Gefühl, an den Rand gedrängt zu werden, die Kontrolle zu verlieren über das Leben, wenig Einfluss zu verspüren, was das eigentlich macht mit Menschen, die dann eher populistisch wählen, mit Demokratien, mit der Welt, dass also dieses Kontrollthema ein ganz, ganz wesentliches ist.
Weil wenn man so einen Kontrollverlust hat,
genau,
wie bei den Bränden logischerweise auch und insgesamt, dann neigt man dann natürlich dazu, einfache Lösungen zu suchen und Menschen zu glauben, die einfache Lösungen versprechen.
Ne? Absolut. Und dann kamen diese Waldbrände dazu, wo ich auch evakuiert wurde und habe ganz viele Menschen kennengelernt, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Alles, was sie sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben. Das fand ich auch sehr eindrücklich, weil ich eben vor Ort war, weil ich das live miterlebt habe. Es war auch stressig, immer dieses Gefühl, man weiß jetzt nicht, wie es sich weiterentwickelt. Jeden Moment könnte der Katastrophenalarm losgehen, dieses Gefühl von sehr starker Unsicherheit. Und auch das war wieder dieses Kontrollthema, wo ich mir dachte, da muss ich ein Buch drüber schreiben. Warum ist Kontrolle so wichtig? Warum geht uns dieses Kontrollempfinden verloren im Alltag? Was macht das mit Individuen, mit Gesellschaften? Und vor allen Dingen auch, was können wir dagegen tun?
Warum ist Kontrolle denn so wichtig für uns?
Kontrolle ist ein menschliches Grundbedürfnis. Menschen brauchen das Gefühl, dass sie ihr Leben steuern können. Und wenn uns das abhanden kommt, dann fühlen wir uns resigniert, ohnmächtig, gestresst.
Jetzt ist es mit den Bränden ja eine Extremerfahrung, wenn man sein komplettes Zuhause verliert. Das passiert den meisten von uns zum Glück ja nicht. Und trotzdem leiden viele von uns an dem Gefühl, boah, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. Ich fühle mich ständig überfordert. Ich renne eigentlich immer allem hinterher. Und wenn man mal von außen objektiv drauf guckt, muss man ja schauen, naja, also früher hatten die Menschen ja vielleicht sogar schlimmere Probleme zu lösen. Ja, die haben im 30-jährigen Krieg gelebt oder im Zweiten Weltkrieg. Die haben Hungersnöte durchlebt. Wieso fühlen wir uns gerade heute so oft überfordert?
Ja, früher war das Leben definitiv körperlich härter. Heute ist es mental herausfordernder. Gerade durch das Internet, jetzt durch KI, ist unser Alltag deutlich schneller geworden, dadurch auch dichter. Wenn wir heute eine E-Mail schreiben, dann kommt direkt wieder eine Antwort rein. Wir müssen wieder reagieren. Es sind also ganz viele Erwartungen, die sich in kürzester Zeit aufkumulieren. Rollen verschwimmen, man ist gleichzeitig Mutter, Berufstätige, hat das Gefühl, man soll überall gleichzeitig sein. Hinzu kommt ein wahnsinniger Selbstoptimierungsdruck, weil wir uns im Internet permanent mit Menschen auf der gesamten Welt vergleichen. Früher, da orientierte man sich an Menschen im Dorf. Das war relativ überschaubar. Heute mit Milliarden auf der ganzen Welt. Viele Menschen fühlen sich auch einsam, abgehängt, weil man völlig künstlich den ganzen Tag vor seinem Screen hängt, kaum noch Menschen real trifft. Und all das verdichtet sich zu so einem Gefühl, boah, das ist mir irgendwie alles zu viel. Und wenn dann noch so Katastrophen kommen wie Kriege und Krisen, sagen viele Menschen, das ist mir too much in meinem Alltag.
Gibt es denn heute tatsächlich mehr psychische Erkrankungen als früher?
Ja, tendenziell zeigen das immer mehr auch große internationale Studien, dass sich immer mehr Menschen gestresst, überfordert, ängstlich oder deprimiert fühlen. Man muss mit den Vergleichen allerdings vorsichtig sein, denn früher hatte man ja ein anderes Verständnis von Mental Health. Da war das sehr stigmatisiert, man sprach nicht drüber, man riss sich zusammen und wenn man irgendwie ein mentales Problem hatte, wurde man an den Pranger gestellt. Heutzutage sind wir da zum Glück deutlich offener und sensibler, sprich Menschen tun sich leichter, darüber zu sprechen und sie nehmen auch ihre Belastung anders wahr. Denn wenn ich eine Sprache finde, dann spüre ich eher, wenn es mir mental nicht gut geht. Früher, da schlug sich das bei vielen Menschen eher im Körper nieder. Die hatten dann Kopfschmerzen oder Rücken, selbst wenn die Belastung vielleicht eher vom Kopf, von der mentalen Belastung kam.
Da wusste man das natürlich auch noch nicht so, ne? Dass Körper genau. und Geist ja. Und Psyche so zusammenhängen. Diese Zunahme an psychischen Erkrankungen, betrifft das alle Altersgruppen?
Ja, wir finden vor allen Dingen Anstiege auch bei jungen Personen. Viele Kinder und Jugendliche, die waren besonders belastet während der Corona-Pandemie, als man ja zu Hause bleiben musste, was für Kinder natürlich fatal ist, denn gerade die brauchen den sozialen Kontakt für ihre Entwicklung. Und danach hat sich gerade bei jungen Menschen der Eindruck verdichtet, Mensch, da ist eine Krise, die folgt auf die andere, das hört überhaupt nicht mehr auf. Viele junge Menschen sind ja sehr behütet aufgewachsen, erstmal in einer heilen Welt. Und scheinbar plötzlich haben sich die Dinge jetzt gewandelt. Viele junge Menschen sind auch eher betroffen von gewissen Dingen, wie zum Beispiel der Klimakrise, die ja jüngere Generationen deutlich stärker betreffen wird.
Auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass also dieses Stressgefühl, also dass nicht nur junge Leute sich stärker gestresst fühlen, sondern auch Ältere. Also ja, es betrifft definitiv. Auch alle Generationen.
Ja. Wenn wir uns mal die Lebensspanne anschauen, dann ist für viele, vor allen Dingen das mittlere Erwachsenenalter, besonders stressig, weil das die Phase ist, wo viele gleichzeitig im Job voll durchstarten und eine Familie gründen. Und wenn ich natürlich zu Hause zwei kleine Kinder habe und dann soll ich noch vollständig berufstätig sein und alles unter einen Hut bringen, dann ist das für viele schlicht too much.
Also ich bin 54 und war gestern auf einen Geburtstag eingeladen und da waren fast nur Leute in meinem Alter und auch die hatten das Gefühl, das ist alles immer mehr, also nicht nur die Jüngeren.
Ja, das betrifft ja zunehmend Menschen aus allen Altersgruppen, dass viele ja dieses Gefühl auch so mit sich rumschlippen und glauben, das betrifft nur mich. Also mir haben jetzt viele Menschen auch rückgemeldet, ich bin so erleichtert, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil ich dachte immer nur, ich bin diejenige, die das irgendwie nicht gebacken kriegt. Aber es scheint ja doch andere Menschen zu betreffen. Und es sind schon auch systemische Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Ich frage mich immer, wie viel hängt das auch mit dem Smartphone zusammen, das wir immer mit uns rumschleppen? Weil letztlich im Vergleich zu Leuten aus früheren Generationen, wir sind immer erreichbar.
Ja, das Smartphone ist ein absoluter Treiber. Das ist mir auch wirklich nochmal bewusst geworden, als ich dieses Buch geschrieben habe, weil das kommt in fast jedem Kapitel vor. Und ich dachte zwischenzeitlich so, Mensch, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger über Smartphones schreiben. Aber es reicht auch in ganz viele Lebensbereiche hinein. Also durch das Smartphone haben wir permanent diesen Reizinput. Gerade Social Media, die ziehen reflexhaft unsere Aufmerksamkeit auf sich, weil wir immer so einen kleinen Belohnungsreflex im Gehirn haben. Wenn wir zum Beispiel sehen, da hat jemand unseren Post geliked oder da ist eine neue Nachricht eingetroffen, dann verbringen wir da immer mehr Zeit. Aber diese Belohnung, die hält nur kurz an, sodass wir uns langfristig dann häufig eher überflutet als erfüllt fühlen.
Ja, Sie schreiben im Buch, rund 90% der Bevölkerung kennen das sogenannte Phantom-Vibrationssyndrom. Was ist das?
Das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, es vibriert in der Hosentasche, obwohl da eigentlich gar nichts ist, weil wir so sehr konditioniert sind, dass irgendwelche Nachrichten, Anrufe eintrudeln, dass wir direkt darauf reagieren und uns das sogar einbilden.
Ne?
Und es gibt auch Studien, dass Menschen weniger konzentriert arbeiten, wenn das Smartphone daneben liegt, selbst wenn da gar nichts passiert, weil wir teilweise immer mit unserem Fokus auf diesem Gerät sind. Es empfiehlt sich also, das Smartphone einfach mal in die Schublade oder in den Nachbarraum zu legen.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch ein schönes Beispiel, dass eine Mutter holt ihr Kind von der Schule ab, sitzt im Auto, hat jetzt noch 5-6 Minuten Zeit, bis das Kind rauskommt. Früher hätte sie einfach da gesessen und gewartet und sich die Umgebung angeschaut. Und jetzt ganz klar, man zückt das Smartphone. Ne?
Ja, total. Weil wir Menschen sind von Natur aus evolutionär immer auf diesen Input drauf, Reize, das finden wir spannender als Langeweile. Gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich diese Ruhephasen, um runterzukommen, um uns zu sammeln. Wenn wir uns jetzt natürlich permanent mit diesem Gerät beschäftigen, haben wir am Ende des Tages das Gefühl, da ist unheimlich passiert, ganz viel auf mich eingeströmt, aber gleichzeitig habe ich gar nichts gebacken gekriegt. Und das nährt diese Unzufriedenheit, das Gefühl von Kontrollverlust.
Also auf jeden Fall das Smartphone mal zur Seite legen. Nicht permanent draufschauen. Den Tipp kann man, glaube ich, weitergeben, ne?
Ja.
Das Smartphone ist sicherlich ein Problem. Unsere Art, wie wir Medien konsumieren, ist ein zweites, was zu einem permanenten Überforderungsgefühl beiträgt. Wie anders konsumieren wir denn Medien als früher?
Medien sind auch durch das Smartphone natürlich heute permanent verfügbar. Wir bekommen da Pop-up-Meldungen, Eilmeldungen, alles direkt auf den Handyscreen und können uns den ganzen Tag weiter informieren. Und das tun wir häufig auch, denn die Nachrichten, die sind in aller Regel negativ, weil Menschen da mehr Aufmerksamkeit für haben. Wir Menschen sind von Natur aus auf Negatives geprimed, weil das evolutionär sinnvoll war, wer Gefahren früh erkannte, konnte sich besser schützen. Ergo sind Nachrichten vor allen Dingen negativ, weil Menschen darauf anspringen und häufig bleiben wir dann so darin hängen. Wir sind geschockt von der Horrormeldung, die wir lesen und dann klicken wir immer weiter, um Informationen zu bekommen, um die Situation quasi wieder im Griff zu haben. Und dann kann es sein, dass wir wie in so einen Sog hineingeraten und die Welt erscheint uns dann mit der Zeit immer düsterer.
Und wenn wir dann an Social Media denken, gerade weil wir eben auf negative Nachrichten stärker anspringen und die Algorithmen natürlich sehen, auf was springen wir an, füttern die uns auch dann nur noch mit solchen Sachen. Ne?
Genau, das kommt noch hinzu, dass die Nachrichten immer exakt an uns, unsere Bedürfnisse angepasst sind. Wir verwechseln das dann aber mit der Welt. Wir glauben, das, was wir da sehen, ist repräsentativ für das, was draußen passiert. Selbst wenn wir wissen, dass es eigentlich nicht so ist, das kann dieses Gefühl von Angst, dass wir uns auch immer mehr in so einzelne Dinge hineinsteigern, eine sehr einseitige Sicht bekommen, auf jeden Fall verstärken.
Und es hilft ja vielleicht auch schon, wenn man sich ein bisschen bewusst macht, es gibt den Krieg in der Ukraine, es gibt den Krieg jetzt im Iran, aber es gibt auch ganz viele gute Dinge, die ich vielleicht jetzt gerade aktuell nicht sehe.
Ganz genau. Gute Dinge sind häufig unsichtbar, unscheinbar. Gute Entwicklungen entwickeln sich mit der Zeit. Da ist nicht irgendwie ein Knall, eine Bombe oder ein Brand, den man gut in Bildern darstellen kann, sondern das sind häufig schleichende medizinische Fortschritte, Friedensbewegungen, die ins Rollen kommen. Darüber wird aber weniger gesprochen. Und man darf sich auch sagen, es bringt ja niemandem was, wenn ich mich den ganzen Tag verausgabe mit Horror-News. Wichtig ist auch, dass ich handlungsfähig bleibe. Und da hilft manchmal auch, den Nachrichtenkonsum zu reduzieren und sich auch auf positive Dinge zu fokussieren.
Aber trotzdem muss man sich ja irgendwie auf dem Laufenden halten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr oder so.
Ja, das ist dann häufig die Endstufe, weil wir Menschen irgendwann abstumpfen. Also es kann sein, dass wir irgendwann so geflutet sind mit diesen ganzen Bildern, dass wir das Gefühl haben, ich werde dem gar nicht mehr Herr. Auch hier ist wieder dieses Gefühl von Kontrollverlust vorherrschend. Und dann kann es passieren, dass Menschen sagen, es interessiert mich nicht mehr. Ich schalte das Gerät ab. Ich lebe jetzt offline. Das ist natürlich auch keine Lösung. Es hilft, frühzeitig den Konsum zu begrenzen, sich zum Beispiel täglich 15 Minuten zu informieren, da auch auf seriöse Quellen zu achten. Und dann kann man am Ende des Tages auch mal überlegen, was ist mir denn noch im Kopf geblieben von dem, was heute passiert ist? Was davon sind wirkliche Fakten? Und was sind eher meine Interpretationen oder auch Gefühle, die ich da reinlege oder auch die Journalisten dort reinlegen? Und es hilft, sich mit anderen darüber auszutauschen.
Wir versuchen ja auch immer mal zwischendurch wieder so eine positive Nachricht des Tages zum Beispiel zu streuen. Ist sowas gut?
Definitiv, weil das einfach diesen Ausgleich bringt. Wir wissen aber auch da, dass positive Nachrichten, ja, die haben weniger Resonanz, weil wir Menschen da weniger drauf anspringen. Eine negative Nachricht, die ist ungefähr 5-mal stärker für uns im Vergleich zu einer guten.
Das Bewusstsein, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit, den ich da sehe. Das ist nicht nur bei negativen Dingen wichtig, sondern auch, wenn wir uns mit anderen in den sozialen Medien vergleichen. Die anderen haben immer die schöneren Urlaubsfotos, immer die perfekteren Kinder, immer einen tolleren Partner. Also gefühlt ist bei den anderen immer alles perfekt. Stellt dir auch keiner negative Dinge ein, logischerweise. Warum haben wir überhaupt die Tendenz, uns so stark mit anderen zu vergleichen?
Weil wir uns einordnen wollen in das soziale Gefüge. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Ohne andere wären wir nicht überlebensfähig. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, abzuschätzen, wo wir eigentlich stehen im Vergleich zu anderen, wie unsere Rangordnung ist, könnte man sagen. Und auch das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ganz schwierig mit den sozialen Medien, wo wir uns heute eben nicht mehr mit der Klassenkameradin oder dem Nachbarn vergleichen, sondern mit den Leuchttürmen, also den erfolgreichsten, den schönsten, den toughesten Menschen auf der ganzen Welt und das mit der Realität verwechseln.
Jetzt nehmen wir mal Sie als Beispiel, ja, wenn wir Ihren Lebenslauf sehen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Tolles Abi, Studienstipendium, Begabtenförderung, eine der jüngsten Psychologieprofessorinnen Deutschlands. Der wirkt ja auch extrem vorbildhaft. Was würde da in den Lebenslauf, in Ihren Lebenslauf noch reingehören, was nicht nur Glanz und Glamour ist?
Sehr, sehr viele Rückschläge. Als Wissenschaftlerin erlebe ich das tagtäglich. Gerade am Montag wurde ein Antrag von mir abgelehnt, wo ich monatelang darauf hingearbeitet habe. Und sowas ist Alltag als Wissenschaftlerin. Also wir schreiben da Papers, wir schreiben Anträge und in der Regel wird das abgelehnt oder es gibt strenge Aufforderungen zur Revision. Und damit muss man lernen, umzugehen. Also viele, viele Misserfolgserlebnisse auch oder Stellen, auf die man sich bewirbt. Das ist zum Beispiel sehr kompetitiv, auf eine Professur zu kommen. Vorher sind Arbeitsverträge immer befristet. Und da fragt man sich permanent auch nach jedem Rückschlag, Mensch, reicht das aus? Reiche ich aus? Werde ich es dahin schaffen? Was mache ich, wenn das nicht gelingt? Und der Druck, der ist damit unter sehr groß.
Aber natürlich schreibt man nicht all die Stellen, die man nicht bekommen hat in den Lebenslauf, sondern die, die man bekommen hat und auch die Forschungsprojekte, die man durchgeführt hat und nicht die, bei denen man abgelehnt wurde.
Ne? Ja, genau. Und genau deshalb haben wir so eine ganz, ganz verzerrte Sicht auf die Realität.
Zu diesen für uns ungünstigen Vergleichen, die uns noch schwächer fühlen lassen, kommt noch ein anderes Thema, das uns schnell in die Überforderung treibt, die Qual der Wahl. Wir können mit den vielen Auswahlmöglichkeiten, die uns unser modernes Leben heute bietet, nämlich nur ganz schwer umgehen. Da gibt es ein spannendes Beispiel aus dem Supermarkt, das Marmeladenparadox. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären.
Ja, da haben zwei kalifornische Forschende zwei Probierstände eingerichtet in einem kalifornischen Supermarkt. An dem einen Stand, da gab es 6 Sorten zur Auswahl und an dem anderen Stand 24. Und die Leute, die kamen und besonders beim großen Stand, da wurde gestaunt, probiert. Aber gekauft haben die Leute beim kleineren. Und die waren nach ihrer Entscheidung deutlich zufriedener. Warum ist das so? Weil wir eine weniger komplexe Entscheidung treffen müssen. Je mehr Auswahloptionen wir haben, desto höher ist das Risiko, dass wir uns falsch entscheiden. Desto schwerer fällt es uns dann, uns festzulegen. Und desto eher tendieren wir dazu, im Nachhinein unsere Entscheidung zu bereuen. Denn da gab es ja noch 23 andere Marmeladensorten, die vielleicht besser waren. Und das beobachten wir im Alltag überall. Es gibt ja 1000 Berufswege, die man heute einschlagen kann. Welchen soll ich gehen? Oder auch beim Dating, da können wir swipen so oft wir wollen. Vielen fällt es da schwer, sich für einen Partner zu entscheiden. Denn es könnte ja sein, dass irgendwo da draußen jemand ist, der noch besser passt.
Also das beobachte ich auch bei tatsächlich jungen Leuten, ne, die Anfang 20 sind. Und es scheint tatsächlich zunehmend schwerer zu werden, sich festzubinden.
Ja, das hat auch etwas generell mit den Freiheiten in unserem Leben zu tun. Früher war das Leben ja viel festgelegter. Da wurde man geboren in eine Familie und man wusste als Frau, ich werde Hausfrau sein und Kinder bekommen. Also die Rollenanforderungen, die Erwartungen, die waren sehr klar. Und heute haben wir mehr Freiheiten, was natürlich total schön und positiv ist. Aber es bedeutet auch, dass wir uns permanent in der Welt verorten müssen. Wir müssen unseren eigenen Platz finden. Wir müssen entscheiden, wo wir hingehören, wer wir sind, welche Werte wir vertreten. Und gerade im jungen Erwachsenenalter, wo es ja darum geht, seinen eigenen Platz in der Erwachsenenwelt zu finden, fällt das vielen unheimlich schwer.
Und die Masse an Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, macht uns halt auch wirklich müde, ja, und unfähig, Entscheidungen zu treffen. Auch da gibt es psychologische Studien, zum Beispiel aus dem Gericht.
Genau, da gibt es eine weitere Studie, eine israelische Studie. Da hat man mal die Entscheidung von RichterInnen sich angeschaut. Und man konnte zeigen, also es ging um die Entscheidung, ob verurteilte Straftäter entlassen werden sollten oder nicht, also ob sie frühzeitig freikamen. Man konnte zeigen, dass sie das morgens häufiger bewilligt haben, gegen Mittag dann aber immer weniger. Sie haben sich also zurückgezogen in den Status quo, sich entschieden, ja, keine Freilassung, weil das einfach weniger riskant ist. Warum war das so? Weil sie zum Mittag hin erschöpfter wurden und deswegen auch entscheidungsmüder. Und erst nach der Mittagspause stieg dann die Entscheidungsbereitschaft, das zu bewilligen, wieder an.
Was uns auch heute uns oft sehr erschöpft fühlen lässt, ist das Gefühl, wir gehen dem Niedergang entgegen. Und damit verbunden die Vorstellung, früher war alles besser. Ist es nur ein Gefühl oder ist da tatsächlich was dran?
Das ist nur ein Gefühl und zwar ein uraltes. Auch da gibt es wunderschöne Studien. Vor kurzem erst haben Forschende das mal systematisch untersucht und zwar anhand von Millionen Datenpunkten. Und sie konnten feststellen, Menschen haben das schon immer gedacht und sie denken das noch immer. Und zwar weltweit in allen Kulturen. Aber warum ist das so? Weil wir in der Gegenwart in der Regel einen negativen Blick haben. Wir fokussieren uns auf Schwierigkeiten, auf Probleme, um die dann lösen zu können. Das ist adaptiv. Genauso adaptiv ist es, die Vergangenheit zu verklären. Also wir erinnern uns an das, was schön war, während das Negative verblasst.
Auch das ist in psychologischen Experimenten nachgewiesen. Die Psychologie hat dafür den Begriff rosigen Rückblickseffekt gefunden. Was wurden da für Studien gemacht?
Da hat man Urlauber nach ihrer Rückkehr befragt, wie der Urlaub war. Und kurz danach, da erinnerten die sich an den Rotwein am Strand, den Sonnenuntergang, die lichten Momente. Und wenig später, da trat das Negative hervor. Da erinnerte man sich an die verlorenen Koffer, den ganzen Stress, das Hotelbad, was dreckig war und so weiter. Es war genau andersrum. Also genau. Kurz nach dem Urlaub erinnerte man sich an das Negative und später dann an die lichten Momente. Also mit der Zeit verklärte man immer mehr die Vergangenheit, das, was war.
Weil uns das hilft, weil uns das innerlich Orientierung gibt?
Genau, das gibt uns ein Gefühl von Stabilität, dass unser Leben stimmig ist, dass es kohärent ist. Und wir können uns da auch dran festhalten, wenn wir das Gefühl haben, aktuell ist mein Leben eher chaotisch, unsicher, dann krallen wir uns da gern dran fest. Wir finden Halt in der Nostalgie und das wird auch kollektiv genutzt, zum Beispiel von Populisten, die eine vermeintlich ideale Vergangenheit hochstilisieren, in der alles geordnet war, sauber und sicher. Das Problem ist nur, das ist eine Illusion.
Make America Great Again.
Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Wer ins Slogan da reinpasst. Das Ganze ist deshalb auch, finde ich, problematisch, weil wir durch diese Vergangenheitserklärung dazu neigen, nicht mehr im Jetzt zu leben und Probleme, die wir aktuell haben, ja mit den aktuellen Möglichkeiten zu lösen, sondern uns ja oft gedanklich in eine Welt zurückziehen, die nicht mehr existiert, ja.
Genau, wir sind ganz oft, verklären wir die Vergangenheit und wir sind oft gedanklich verstrickt mit Sorgen, mit Problemen. genießen nicht mehr den Alltag und das kann natürlich die Lebensqualität auch reduzieren.
Und wenn man sich klar macht, in 10 Jahren wird es dann wahrscheinlich genauso sein, dass wir auf die Zeit heute zurückblicken und die total verklärt sehen.
Ja, genau so. Man kann das aber schon vorziehen, indem man sich im Alltag mal bewusst die Frage stellt, und zwar immer wieder, was war denn heute gut? Wofür bin ich heute dankbar? Was ist heute gelungen? Was war ein schöner, lichter Moment in meinem Alltag? So verschiebt sich der Blick weg vom Negativen wieder hin zum Positiven.
Also Stichwort Selbstwirksamkeit, ne? Also dass man eben wirklich selbst das Gefühl hat, wieder Sachen in den Griff zu kriegen und nicht so hoffnungslos ausgeliefert zu sein.
Genau, dazu ist es auch gut, wenn wir uns nämlich bei uns selbst auch mal anstatt der Makel, der Dinge, die nicht klappen, das vor Auge führen, was gelingt. Was sind denn unsere Stärken, Kompetenzen, was kann ich besonders gut, welche Krisen habe ich auch schon gemeistert und wie kann ich genau die Strategien, die ich in der Vergangenheit schon bewiesen habe, wie kann ich die auch heute wieder einsetzen?
Wie stabil wir in krisenhaften Lebenssituationen bleiben, Stichwort Resilienz, ist es angeboren? Also gibt es Menschen, die einfach von Natur aus stabiler sind und nicht so schnell das Gefühl einer Überforderung haben als andere?
Ja, teilweise ist das durchaus angeboren. Die Gene spielen eine Rolle, aber auch unsere Umwelt. Und beides interagiert miteinander. Also das wirkt zusammen. Wir wissen, dass ganz, ganz viele Faktoren bedingen, wie resilient Menschen sind. Unter anderem frühe Erfahrungen, habe ich ein warmes, liebevolles Elternhaus, habe ich soziale Unterstützung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Kindes-, aber auch noch im Erwachsenenalter. Und die Selbstwirksamkeit, die spielt auch eine Rolle. Gehe ich davon aus, dass ich Probleme in meinem Leben lösen kann, dass ich gewappnet bin für Schwierigkeiten, wenn es hart auf hart kommt.
Aber diese Selbstwirksamkeit, die bildet man natürlich auch durch Erfahrung aus, ne? Wenn ich von früh auf erfahre, ich kann Probleme lösen, dann glaube ich auch im Erwachsenenalter da eher dran.
Genau, das ist der Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Also wenn ich positive Erfahrungen mache, stärkt das meine Selbstwirksamkeit. Ich hole mir dann noch mehr Herausforderungen in meinem Leben, wachse weiter und so kann es sein, dass sich die Schere auftut, denn dieser Effekt, der wirkt natürlich auch ins Gegenteil. Wenn ich früh negative Erfahrungen gemacht habe, dann kann es sein, dass ich auch als Erwachsener weniger an mich glaube.
Und dann eben ein größeres Sicherheitsbedürfnis habe, logischerweise auch. Und dieses Sicherheitsbedürfnis kann sich ja in einem extremen Verlangen nach Kontrolle ausleben, also bis hin zum Kontrollzwang. Wenn man sich das heute mal anschaut, es gibt ja wirklich viele Leute, die tracken ihren ganzen Tag und tracken die Nacht noch den Schlaf. Ja, kann man sagen, schön, die versuchen einfach gesund zu leben. Aber auch das kann ja was Zwanghaftes haben. Sehen Sie das auch schon so als Teil eines übersteigerten Kontrollbedürfnisses vielleicht?
Natürlich nicht bei jedem, aber bei manchen Menschen ist diese Tendenz schon da. Denn was bleibt uns, wenn alles andere chaotisch und unsicher wirkt? Der eigene Körper, auf den kann man sich fokussieren. Man kann unheimlich gut tracken, zählen, Gewicht, Kalorien, Schritte und so weiter. Und das gibt Sicherheit, Struktur, Routinen. Und wenn man das natürlich exzessiv macht, sich daran festkrallt, kann das ausarten und sorgt vor allen Dingen auch dazu, dass wir unflexibel werden, obwohl wir Flexibilität, Beweglichkeit bräuchten, um mit Krisen, mit unvorhergesehenen Dingen umgehen zu können.
Und man lebt natürlich auch den Moment weniger intensiver. Also ich hatte auch mal so ein Ding und so einen Tracker und habe dann einfach gemerkt, wenn ich bei einem Spaziergang ständig drauf gucke, wie viele Schritte mache ich jetzt zum Beispiel und was macht das mit meiner Herzfrequenz, wenn ich schneller laufe, wie auch immer, dann genieße ich das gar nicht mehr, durch den Wald zu laufen.
Total. Also das geht mir auch so. Ich habe mir mal eine Apple Watch gekauft auf Empfehlung vieler und dann hat mir das auch nicht so viel gebracht, weil ich das Gefühl hatte, dieses Körpergefühl geht einfach verloren, weil es gibt ja Tage, da ist man total fit, an anderen ist man müde und das zeigt auch die Forschung. Wenn man sich da sehr festkrallt an so Parametern, verliert man das Gefühl für den Moment, man genießt den Augenblick auch weniger.
Und man gerät natürlich auch leicht unter so einen Selbstoptimierungsdruck. Es reicht eben nicht mehr einfach entspannt durch den Wald zu laufen, sondern man muss eben zügig durch den Wald laufen, dass der Körper herausgefordert wird zum Beispiel.
Ja, und Sie versuchen das natürlich auch zu steigern, wenn Sie da Pokale und Medaillen gewinnen können in der App, versuchen wir mit der Zeit uns selbst immer weiter zu übertreffen. Und das artet dann mitunter immer weiter aus.
Aber das Gegenteil von dem, über alles die Kontrolle haben zu wollen, wäre ja, ja mit der Unsicherheit zu leben. Also zu akzeptieren, genau, dass wir eben nicht alles kontrollieren können. Wie kann man das lernen?
Zunächst einmal, indem ich Prioritäten setze. Es geht nicht darum, jetzt alles loszulassen. Viele Menschen haben ja einen Job, die tragen Verantwortung für kleine Kinder und so weiter. Da geht es gar nicht einfach so zu sagen, ach ja, ich lasse jetzt mal alles los. Dementsprechend ist es ganz wichtig zu unterscheiden, was ist denn wichtig und dringlich und was eher nicht, und sich dann auf das Zentrale, das Wesentliche zu fokussieren, auf das, was in meiner Hand liegt. Denn ganz häufig sind wir gedanklich verstrickt ja mit den Krisen dieser Welt, Dingen, die wir nicht lösen können. Wir können selbst nicht unmittelbar Einfluss nehmen auf Kriege, auf Krisen, höchstens indirekt. Und es hilft, sich auf das zu fokussieren, was im Hier und Jetzt geschieht. Was ist denn der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann in meinem Alltag? Auch dazu gibt es Forschung. Unser Gehirn lernt dann, ich bin handlungsfähig.
Sie sagen, es geht gar nicht immer um die großen Dinge, die wir verändern in unserem Leben. Das geht ja oft auch gar nicht aus praktischen Gründen, sondern manchmal reicht es, kleine Mikroschritte zu gehen, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Wie könnte das aussehen, ganz konkret?
Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Steuererklärung machen muss, dass ich mir nicht vornehme, morgen ist das Ding eingereicht, sondern dass ich mir erstmal vornehme, ich hole morgen meine ganzen Ordner raus, die Unterlagen, die ich sortiere. Das ist dann ein kleiner, konkreter Schritt. Das ist immer ganz wichtig, wenn man sich verändern möchte, auch langfristig, dass man sich keine vagen, großen Ziele setzt. Ich möchte fitter werden, sondern dass man das runterbricht auf ganz kleine Micro-Steps. Also sich zum Beispiel sagt, ab jetzt gehe ich jeden Tag 1 Kilometer spazieren, und zwar um die und die Uhrzeit, denn dann wissen wir, wann wir was wie wo tun wollen. Und wir sind in der Regel schon am Anfang erfolgreich. Das motiviert, dran zu bleiben und mehr zu tun.
Das kennen wir ja von den Neujahrsvorsätzen, ne? Dass genau, wir uns, wenn wir uns was Großes Beispiel vornehmen, dass es eigentlich nie klappt, dass man die nie einhält.
Ja, das ist der Klassiker.
Aufschreiben, wenn man so ein Ziel setzt?
Auch das hilft, weil es dann konkret verbindlich wird. Ich kann mir erstmal überlegen, was ist denn in meinem Leben so ein Bereich, wo es immer wieder zu Schwierigkeiten oder Herausforderungen kommt, die mich stören, wo ich gerne was ändern würde. Und dann kann ich mir überlegen, was ist denn ein kleines Ziel, was ich daraus ableiten kann, und was ist der erste kleine Schritt, den ich gehen möchte.
Was ist denn, wenn mir immer wieder Zweifel kommen, so richtig zermürbende Zweifel? Oh, werde ich das schaffen? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Wie gehe ich damit um?
Ich kann da einmal in die Vergangenheit schauen und mir überlegen, was sind Stärken, Kompetenzen, die ich mitbringe als Kind, Jugendliche, Erwachsene? Was sind Meilensteine in meinem Leben, die ich schon geschafft habe? Also den Blick auf das Positive lenken. Ich kann mir Role Models suchen, Menschen, die mir ähnlich sind, die eine bestimmte Sache gut hinkriegen. Vielleicht habe ich eine Nachbarin, die sich regelmäßig bewegt. Mit der könnte ich mich mal austauschen. Hey, wie machst du das denn? Ich kann mich mit der natürlich auch verabreden. Das gibt sozialen Rückgrat. Und ich kann mich mit Menschen umgeben, die mir positiv gesonnen sind, die mich bestärken in dem, was ich tue. Die mir also nicht sagen, hey, du packst es sowieso nicht, sondern die sagen, ich glaube an dich, du schaffst das, weil du hast vor 2 Jahren Projekt XY auch schon super gerockt. Also wenn wir wissen, wir haben Menschen, die da sind, die an uns glauben, die uns den Rücken stärken, dann ist das sehr bestätigend. Und diese Bestätigung, die können wir uns übrigens auch selbst geben. Oft machen wir uns ja runter.
Wir sind unser größter Kritiker oft.
Total,
ne?
Ja. Mhm. Und da hilft es, sich selbst wie einen guten Freund zu behandeln. Also mal zu überlegen, wie würde denn die beste Freundin jetzt urteilen? Oder wie würde ich jemandem gegenübertreten, der mir erzählt von seinen Zweifeln? Und da sind wir meistens sehr milder. Und diese Milde, die dürfen wir uns selbst auch schenken.
Also Stichwort Selbstmitgefühl auf jeden Fall.
Genau.
Und ganz wichtig ist, sich Pausen zu gönnen. Warum sind Pausen so wichtig?
Weil wir Menschen Zeiten brauchen, um zu regenerieren. Stress ist an für sich gar nicht schlecht. Er wird immer dann problematisch, wenn er zu lange anhält. Wir brauchen Zeiten, um den Akku wieder aufzuladen. Da kann man sich auch einen Akkuschrauber vorstellen. Wenn der Akku leer ist, bringt es nicht, mit dem einen Schrank aufzubauen. Der braucht Pausen, um wieder die Power zu bekommen. Und so ist das bei uns auch. Wir glauben ja häufig, wenn wir gestresst sind, wir müssen immer weitermachen und gönnen uns dann keine Pause mehr. In der Regel werden wir dadurch aber nur fahriger, ineffizienter, und das hilft uns wenig.
Und die besten Ideen kommen ja oft bei Pausen, wenn man mal spazieren geht zum Beispiel, nicht wenn man am Schreibtisch sitzt.
Total, weil da switcht unser Gehirn den Modus. Wir denken viel assoziativer und häufig werden wir dann kreativ. Das kommt nicht von ungefähr, dass viele die besten Ideen unter der Dusche haben. Das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Einfach weil das diese Regenerations- und Leerlaufzeiten sind, die uns erlauben, wieder auf ganz andere Gedanken zu kommen.
Frau Professor Asselmann, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich gönne Ihnen jetzt mal eine Pause. Und als Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe ich noch ein kleines Geschenk für Sie. Ich greife hier mal kurz in diese Tasche. Ich dachte, ich schenke Ihnen was passend zum Weltfrauentag ist. Ein Buch mit einem richtigen Frauenthema, nämlich das Buch Beklaute Frauen. Da geht es um Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, also die unsichtbaren Helden der Geschichte, die nie zu Ruhm und Ehre gekommen sind, die nie einen Nobelpreis bekommen haben, obwohl sie ihn wirklich verdient hätten. Umso wichtiger finde ich, dass ihre Geschichte auch erzählt wird.
Total spannendes Thema. Vielen Dank. Freue ich mich auf die Lektüre.
Danke, dass Sie hier waren und eine hoffentlich stressfreie Rückreise mit der Deutschen Bahn wünsche ich.
Danke.
Alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.